Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 49, die Flutkatastrophe an der A 2021, was das THW daraus gelernt hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Heute nehmen wir euch zurück in eine der dunkelsten Stunden der jüngeren deutschen Katastrophengeschichte. Ja, so muss man sagen, nämlich die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021, also vor fast genau 4 Jahren. Damals starben über 130 Menschen in den Fluten, Tausende verloren ihr Zuhause und viele Helferinnen und Helfer kämpften Tag und Nacht gegen das Wasser, gegen den Schlamm und oft auch gegen das Chaos. Und 2 von diesen herausragenden Helfern, die alles gegeben haben in der Zeit damals und darüber hinaus auch bis heute, sind meine Gesprächspartner. Sie standen an vorderster Front im Einsatz, in der Koordination, später auch in der Auswertung und erzählen uns heute im Rückblick, wie es war, als plötzlich alle Systeme überfordert waren oder als alle Systeme sagten Alarm, Alarm. Was haben Sie erlebt? Was haben Sie gelernt? Und wie gut sind wir heute auf ähnliche Möglichkeiten der schnellen Sturzfluten vorbereitet? Ich freue mich sehr, dass Daniel Kronwald hier ist bei uns. Er war Ortsbeauftragter des THW Sinzig, also mitten in der betroffenen Region. Nehmen Sie uns doch einmal mit in die Nacht, in der alles begann, Herr Kronwald. Wann war Ihnen klar, das ist jetzt kein normaler Einsatz?
Ja, das war eigentlich so ein fließender Übergang. Also wir waren schon seit Mittwochs nachmittags im Einsatz, angefangen Sandsäcke zu verteilen. Das normale Prozedere, also ich sag mal, die A ist halt schon ein kleiner Wildbach. Das ist auch allen bekannt. Die kommt auch sehr schnell, also ganz anders als ein Hochwasser am Rhein, wo wir auch liegen oder unser Ortsverband auch liegt direkt am Rhein, an der A-Mündung. Aber die A ist halt schon was anderes. Es war Starkregen vorhergesagt und wir waren in ganz normaler Hab-8-Stellung, wie das auch einige Wochen vorher mehrmals der Fall war, waren auf kleinere lokale Ereignisse eingerichtet, beziehungsweise war uns schon noch bewusst, dass es diesmal eine größere Fläche treffen wird und haben Sandsäcke vorbereitet und, und. Und dann kam eigentlich so, was wirklich passiert ist oder wie die Ausmaße waren. Das kam dann so im späten Abend des Mittwochs, des 14. Juli, beziehungsweise am frühen 15. Juli dann in den Morgenstunden des Donnerstages, wo dann eigentlich erst die richtige Übersicht kam oder die ersten Meldungen, was wirklich passiert ist und dass das halbe Tal halt wirklich in Schutt und Asche liegt, wie man so schön sagen kann. Also es gab keinen festen Punkt. Es war so immer, die Meldungen haben sich immer mehr verdichtet einfach und zu einem größeren Bild zusammengesetzt. Und richtig bewusst ist es eigentlich erst 2 oder 3 Tage später geworden, als ich dann auch selber mal unterwegs war im Tal und ja verschiedene Orte angeguckt habe, wo man als Kind aufgewachsen ist und immer die Stellen kannte und dann da stand und dachte, man ist an einem anderen, ganz anderen Ort.
Warum? Was haben Sie da erlebt vor Ort?
Ja, also es war, sag mal, vergleichbar mit einem Kriegsgebiet. Es waren einfach Häuser weg, Straßen nicht mehr existent. Ja, man stand irgendwo, wo irgendwelche markanten Stellen waren, Bäume, wo man immer gesagt hat, gehört dazu, das war einfach weg. Und dann natürlich ganz extrem das Thema Brücken. Also das war halt eins der beeindruckendsten Themen, wenn man dann merkt, man ist in einem Tal und kommt nicht mehr von der linken auf die rechte Seite, was eigentlich selbstverständlich ist. Wo man sich dann mal Gedanken macht, wie komme ich jetzt auf die andere Seite und da feststellt, okay, da brauche ich jetzt halt eine Stunde für, weil natürlich auch alle Straßen total überlastet waren, alle Zu- und Abfahrtswege. Und das war dann schon auch ein sehr beeindruckender Moment.
Das Ahrtal, eine beeindruckende Region. Ich bin selber nicht weit entfernt in Bonn aufgewachsen. Wir waren häufig da, weil es auch eine Naherholung, so sagt man das ja, Region ist, mit großartigen Möglichkeiten, auch dort ja, essen zu gehen und auch die Landschaft zu genießen. Wer wandern will, kann da hervorragend wandern gehen. Und auch sonst eben eine wunderschöne Landschaft, die auch sehr stark gewachsen ist, sehr heimatverbunden. Das war mein Eindruck. Viele Menschen, die da in vielen, vielen Jahren etwas aufgebaut haben, gerade im Bereich der Gastronomie, da gab es legendäre Gasthäuser, die alle weggespült worden sind. Wie sind die Menschen umgegangen mit diesem zum Teil ja leider wirklich dauerhaften Verlust?
Natürlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch viele, die das auch bis heute noch nicht vollständig verkraftet haben. Aber das war so mein Eindruck. Also wie gesagt, ich war dann ab Donnerstags morgens so dann die ersten Male auch wirklich draußen unterwegs, habe mit vielen Leuten gesprochen. Da war natürlich noch Panik, Angst. Und zu dieser Zeit war ja auch das Thema Menschenrettung noch ganz akut. Aber ich sag mal so ab Freitagabend, Samstag, wo sich dann diese ganz akute Situation, wo wirklich noch ganz viele Vermisste waren und Leute gerettet werden mussten. Also die Hubschrauber sind ja mehrere Tage geflogen, bis alle dann mal an einem sicheren Ort waren. Danach fand ich es halt schon beeindruckend, dass man gleich überall ja Arbeiten gesehen hat. Die Leute haben versucht, was zu machen, den Schlamm zu beseitigen, bevor er ganz vertrocknet ist. Und was mich halt auch total beeindruckt hat, auch so in den Wochen danach, war einfach so dieser Zusammenhalt, der auf einmal in der Bevölkerung aufgetreten ist. Also innerhalb von Straßen oder Wohngebieten. Leute, die vorher sich vielleicht gerade mal vom Sehen gekannt haben und so, die haben dann da zusammengearbeitet und so. Aber es gab natürlich auch ganz viele, die total am Ende waren und fertig waren. Aber ich glaube, gerade so in der ersten Woche war das noch gar nicht so akut. Also da war wirklich noch mehr so dieses Thema, wir müssen jetzt mal loslegen hier und wollen ja auch schnell wieder aufbauen. Ja, also der Frust und dass das natürlich alles mit ganz viel Arbeit und ganz viel Schäden auch zusammenhing, das kam dann eher erst später. Aber das war so mein Eindruck in den ersten Tagen halt vor allen Dingen.
Später, als man gesehen hat, dass der Aufbau lange dauert, dass viele Aufräumarbeiten notwendig sind. Wie liefen denn die ersten Einsätze ab? Gab es sowas wie einen geordneten Ablauf? Wie haben Sie vor Ort helfen können? Was haben Sie gemacht?
Man war auf normale Hochwassersituationen eingestellt. Und dann ab dem späten Abend, also ich war halt im Bereich Bad Neuenahr-Sinzig ja schwerpunktmäßig erstmal aktiv. Das ist ja an der Unteraa, also kurz vor der Mündung dann. Ab 22 Uhr, 23 Uhr kamen, häuften sich dann die Meldungen über Personenrettung auch in diesem Bereich. Und das war natürlich erst schon, ja, ich sag mal, die Kollegen in Bad Neuenahr, die hatten über 2000 offene Einsätze dann irgendwann am frühen Morgen. Und die Hälfte davon mit Menschenrettung, da kann man ja gar nicht mehr gezielt abarbeiten. Das war dann wirklich viel, ja, da wo man als erstes hinkam, hat man geholfen. Es gab ja auch Gebiete, wo auch die Feuerwehr nicht mehr hinkam. Da war dann das Problem, das Stadtgebiet war ja geteilt oder die Stadtgebiete. Ja, also ich kam gar nicht von links nach rechts. Und die Kollegen von unserem Ortsverband, die haben dann versucht, mit einem Boot, womit wir normal auf dem Rhein fahren, mit einem 60 PS Außenborder, das Boot auf einer Wohnstraße, sag ich mal, in Stellung zu bringen. Das ist vom Trailer runter und quer wieder drauf geschwommen, weil man einfach mit diesen 60 PS Außenborder überhaupt keine Chance hatte, mehr das Boot irgendwo auf einer Position zu halten.
Weil der Strom so reißend war.
Genau, also es ist halt absolut wie im Wildbach. Ja, und das war mir auch bis zur Flut oder bis nach der Flut nicht so bewusst, da ich aber auch viel im Nachgang mit in der Aufbereitung gearbeitet habe. Der Höhenunterschied zwischen der A-Quelle in Plankenheim und der A-Mündung in Sinzig, das ist auf knapp 90 Kilometer, ist genau die gleiche Höhenunterschied, den der Rhein von Basel bis Rotterdam in etwa hat. Und da kann man sich halt vorstellen, was da für Geschwindigkeiten dann noch entstanden sind.
Und das sind wie viel? 900 Kilometer oder noch mehr?
Das sind über 1000 Kilometer, genau.
Über 1000 Kilometer. Also das Zehnfache der Strecke, aber das gleiche Gefälle.
Ja. Und wer das Ahrtal halt kennt, es gibt Stellen, also gerade so ab Altenahr bis nach Ahrweiler, wenn Sie früher da gewandert sind, wahrscheinlich auch auf dem Rotweinwanderweg. Das ist ein ganz schmaler Talkessel und das ist dann auch dieser Düsendeffekt.
Das ist ein schmaler Kessel, da fließt dann natürlich das Wasser mit noch stärkerer Geschwindigkeit durch, wenn es dann auf einmal dieses Hochwasser gibt. Nun haben Sie ja auch gesagt, dass es Hochwasser eigentlich regelmäßig gab, aber eben nicht in dieser Form. Was war ausschlaggebend dafür, dass sich die Situation so dramatisch entwickelt hat?
Ja, also es war eigentlich die besondere Wetterlage, die das ganz große Problem dargestellt hat. Es war ja auch gewarnt worden in den Tagen vorher von einem Starkregengebiet. Aber es konnte ja keiner so genau sagen, wo das jetzt runtergeht. Und das habe ich dann auch so im Nachgang oder bei verschiedenen Gesprächen auch mit dem Deutschen Wetterdienst dann mal so rausgehört oder haben die dann erklärt, es war ein Dauerregen, also es hat ja auch die Tage davor permanent geregnet, das heißt, die Böden waren alle sehr gut mit Wasser gefüllt, hatten keine Aufnahmekapazitäten mehr. Und in diesem Dauerregenereignis kam es dann an dem Mittwoch zu eingelagerten Starkregenzellen. Also dass dann wirklich nochmal das, was man sonst so eher an einem ganz heißen Tag kennt, wenn dann einmal das Gewitter kommt und da so in 10 Minuten Starkregen runtergeht, das war dann in diesem Dauerregengebiet eingelagert. Und diese Zelle, die ist wohl immer so genau im Grenzbereich Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, also das ist ja so der Grenzbereich der Ober, Innenbereich der Oberaar, hin und her gewandert und hat halt zu diesen immensen Regenmengen genau in dem Einzugsgebiet der Ahr geführt, aber ja auch, wenn man Richtung Nordrhein-Westfalen geht, dann im Einzugsgebiet der Erft, wo quasi so eine Wasserscheide dazwischen ist. Und ja, hat auch mal jemand vom DWD gesagt, im Endeffekt war es ein Glück, dass es immer hin und her gezogen ist schon mal. Wenn es genau südlich oder nördlich geblieben wäre, wäre es in einem Gebiet noch stärker gewesen oder so. Und so hat es halt immer gewechselt, aber hat natürlich in beiden Bereichen dann zu enormen Schäden und geführt.
Was war Ihre konkrete Aufgabe, also Ihre Aufgabe vor Ort, Herr Kronwoll?
In den ersten, sage ich mal, 2, 2,5 Tagen war ich in der Gesamteinsatzleitung im Landkreis als Fachberater THW.
Was macht so ein Fachberater THW dann vor Ort bei so einer besonderen Lage?
Also normalerweise kennt man ja seine eigenen Kräfte. Also wir haben im Kreis Ahrweiler 2 THW-Ortsverbände, das ist einmal Sinzig und einmal Ahrweiler. Wir waren auch mit beiden Ortsverbänden vertreten, schon, wie gesagt, frühzeitig im Einsatz, haben auch frühzeitig schon, das ist ja das Besondere auch am THW, dass das THW halt bundesweit einheitlich und gleich aufgebaut und strukturiert ist. Das heißt, wenn ich eine gewisse Fähigkeit anfordere, ist ganz egal, ob die aus dem hohen Norden kommt oder aus dem tiefsten Bayern. Wenn ich eine Bergungsgruppe anfordere, dann weiß ich im Prinzip, was die können, was die für eine Ausstattung dabei haben und wie die ausgebildet sind. Und so haben wir auch schon am Mittwochmittag versucht, Kräfte aus dem Umfeld zu ziehen. Also es gibt beim THW ja eine Struktur mit Regionalstellen. Das sind hauptamtlich besetzte Stellen, wo dann so im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer, sage ich mal, die Ortsverbände drumherum verteilt sind, die dann ehrenamtlich besetzt sind. Und da haben wir dann über unsere Regionalstelle in Koblenz angefragt, wir bräuchten noch weitere Kräfte, zu der Zeit noch zum Thema Sandsackverbau und Unterstützung. Und da kam aber schon, ja, die haben wir im Moment nicht, weil alle Ortsverbände im Regionalbereich Koblenz schon selber irgendwo im Einsatz waren. Das Ereignis war ja nicht nur im Kreis Ahrweiler, es war ja auch nördlich und südlich und in alle Richtungen. Und da greift dann aber das Besondere am THW. Also es waren ab Mitternacht, glaube ich, also ich glaube 1 Uhr hatte ich die erste Rückmeldung, waren schon Ortsverbände aus dem rheinhessischen Gebiet da oder aus der Pfalz, die dann quasi überörtlich alarmiert worden sind, also aus weiteren, mit weiteren Anreisepunkten.
Großartig.
In der Anfangsphase, wie gesagt, stand das Thema Menschenrettung natürlich ganz klar im Fokus. Ja, als man gemerkt hat, mit Sandsäcken und Schutzmaßnahmen gibt's nichts mehr, da war dann ganz klar erstmal der Schwerpunkt Menschenrettung angesagt mit allem, was man hatte, mit Fahrzeugen, mit wartfähigen Fahrzeugen, mit Unimox und alles, was man irgendwie nutzen konnte. Natürlich immer mit dem Hintergrund auch der Eigensicherung, aber ich glaube, da sind auch viele Kolleginnen und Kollegen absolut an ihre Grenzen gegangen.
Ja, man kann sich das nur vorstellen. Sie haben uns das ja ein bisschen einen Einblick gegeben. Wir haben auch noch alle die Bilder natürlich vor Augen. Ein relativ kleiner Fluss, die Ahr, verwandelt sich in einen reißenden Strom, der alles mitreißt, der überproportional stark ist, der steigt, wo man mit einem großen Außenborder nicht mehr gegen ankommt, mit dem man normalerweise auf dem Rhein fährt. Wie haben Sie dann die Menschen, die sich ja in die oberen Stockwerke, wenn es geklappt hat, noch gerettet haben, zum Teil auf die Dächer sogar. Es war mitten in der Nacht. Wie haben Sie die Menschen dann da rausgeholt?
Ja, also das war auch ein ganz großes Thema. Man hat auch frühzeitig versucht, Hubschrauber zu kriegen. Aber auch da war man absolut am Limit. Also es wurde mit allen, die irgendwie fliegen können, gesprochen. Mit der Bundespolizei, mit Rettungshubschraubern, mit der Bundeswehr. Und es gab sogar Kontakt zur US-Army, ob die fliegen könnten. Aber die haben alle gesagt, Fliegen grundsätzlich ginge, aber Menschenrettung mit Winde oder so war in der Nacht, es war ja nicht nur ein Starkregen, es war auch noch Sturm dabei. Und das wäre halt ein Ding gewesen, was nicht möglich war. Ab circa 9 Uhr morgens war dann das Thema Hubschrauber natürlich ganz massives Thema. Es gibt so einen kleinen Segelflugplatz oberhalb von Bad Neuenahr. Der wurde dann zum zum Hubschrauberzentrum, sage ich mal, ausgebaut in den ersten Stunden, wo dann die Kollegen der Polizei und der Bundeswehr wirklich so eine kleine Führungsstelle aufgebaut haben und die Hubschrauber dort koordiniert haben. Und dann wurden halt wirklich ganz viele Leute auch mit Höhenrettern ausgeflogen, also wirklich so am langen Seil, wie man das aus der Bergrettung kennt und so, weil zu dem Zeitpunkt halt Landen teilweise noch unmöglich war. Und auch als das Wasser dann weg war, es lag ja einfach überall Schutt rum, Holz, Treibgut und so. Also man konnte eigentlich gar nicht landen. Das heißt, es musste alles immer aus der Luft passieren. Und dann, als das Wasser natürlich weg war, das ist halt wiederum das Schöne an der A, das ging dann auch relativ zügig, dass sich das Wasser wieder zumindest so halbwegs Richtung Flussbett zurückgezogen hat. Dann konnte man natürlich auch versuchen mit Fahrzeugen, nur es war ja, wie gesagt, das Straßenbahn zugemüllt, verschlammt. Also es war nicht so, dass man jetzt einfach sagt, ja okay, Wasser ist weg, ich fahre jetzt wieder bis überall hin. Und viele Straßen waren halt auch gar nicht mehr existent.
Ja, weggerissen, weggespült. Gab es Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die persönlich betroffen waren, die Ihnen auch
fehlte? Ja, genau. Also den Ortsverband Ahrweiler hat es ganz besonders heftig getroffen. Da war nämlich auch der Ortsverband, also die in ihrer Heimstätte als THW quasi, von der Flut betroffen. Gott sei Dank waren die Einsatzfahrzeuge alle, sag ich mal, im Einsatz draußen gewesen. Also sonst wäre es ein Totalschaden gewesen für sie. Aber auch privat waren natürlich, ja, ich sag mal, jeder dritte, vierte entweder persönlich betroffen, dass sie selber im Flutgebiet wohnen, oder halt im nächsten Familienumfeld. Also das war natürlich auch noch ein ganz großes und schweres Thema, was wir bearbeiten mussten. Auch wie wir damit umgehen. Und dann haben wir auch ganz, ganz früh Einsatznachsorgeteams. Die gibt es halt auch beim THW, also vergleichbar mit PSNV oder wie das allgemein in der Blaulichtfamilie heißt. Beim THW gibt es dann eigene Gruppen für. Die haben wir auch schon ganz früh dazu geholt. Und das war auch, glaube ich, extrem gut und wichtig, einfach für die gesamte weiteren Einsatzverlauf. Und die haben dann natürlich auch mit den Kameraden gesprochen, die direkt betroffen waren. Aber waren halt auch einfach über Wochen und Monate immer da für uns, also ganz besonders für die Kollegen in Ahrweiler und in Sinzig. Wir haben auch immer noch engen Kontakt zu einigen der ersten Kräfte, die da waren, und stehen da auch wirklich mittlerweile freundschaftlich auch immer noch in einem engen Austausch.
Und was haben die konkret gemacht?
Das war halt das Gute. Das sind ja eigentlich THW-Helfer. Die haben genauso eine blaue Uniform an wie wir auch. Und die waren einfach da, mit den Leuten gesprochen und haben aber halt den fachmännischen Blick. Also es sind genauso Ehrenamtliche wie fast alle anderen im THW auch, aber die dann in der Regel einen beruflichen Background haben und ja, einfach dieses Sprechen und Reden, ohne dass man jetzt sagt, komm, ich muss jetzt mal mit dir reden oder so. Ja, die waren einfach da, haben sich unter die Einsatzkräfte gemischt und ja, konnten dadurch, glaube ich, viele auch davon überzeugen, dass man vielleicht wirklich da mal so einen Einzeltermin macht oder so, oder mit sich mal zurückzieht oder auch dem einen oder anderen mal gesagt, hör mal, mach jetzt mal ein paar Tage THW-Pause, kümmere dich mal um deine privaten Themen, die ja auch viele noch hatten dann. Ja, und das war schon unheimlich wichtig, aber auch für uns als Führungskräfte wichtig, dass man einfach auch manchmal mit den Kollegen reden konnte, hör mal, wie sollen wir jetzt vorgehen? Weil die haben auch ganz klar gesagt, du darfst keinem verbieten, jetzt hier hinzukommen oder so. Das wäre genauso schädlich.
Spannend, weil diejenigen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, Sie haben es beschrieben, haben persönlich erhebliches Leid zu tragen durch eben dieses Unwetter und all die Folgen, wollen natürlich auch helfen, wollen auch anderen Menschen helfen, stehen vielleicht in einem Konflikt. Was tue ich? Wem helfe ich jetzt? Zu Hause brennt die Hütte zwar nicht, aber sie ist überflutet, wenn sie überhaupt noch da ist. Und gleichzeitig hat der oder diejenige, ihr Kollege, ihre Kollegin des THW, natürlich auch einen sicherlich profunden Anspruch, den anderen Menschen zu helfen.
Genau.
Da ist schon sehr nachvollziehbar, dass es da Konflikte gibt, und großartig, dass die dann von professionellen Helfern, das sind es ja dann auch, die auch entsprechend geschult sind, dann auch so gelöst werden und gelöst werden können, und dass die dann bereit sind, sich dann auch so einzubringen. Was hat denn gut geklappt im Nachhinein? Und wir haben viel gelesen, viel gehört. Es gab einen Untersuchungsausschuss dazu, der dann auch Aufarbeitung betrieben hat. Aber ich will jetzt gar nicht das Politische ableiten. Ich glaube, da hat man sich jetzt auch massiv mit beschäftigt. Aber einfach aus der Praxis, was war gut und wo sagen Sie aus der Praxis, naja, da müssen wir uns fürs nächste Mal, hoffentlich kommt es nicht in dieser Form, aber wenn es einmal kommt, schauen, dass wir das besser machen.
Also grundsätzlich fand ich es halt absolut beeindruckend, wie so wie das auf einmal alles funktioniert hat und wer alles da war. Also ich habe irgendwann danach mal da gesessen und habe überlegt, eigentlich waren alle Organisationen, die ich jetzt irgendwie mit Blaulicht und Rettung in Deutschland in Verbindung bringe, waren irgendwie im Ahrtal aktiv. Also das Einzige, was mir nicht, wo ich keine Verbindung zugefunden habe, sind die Seenotretter. Aber alles andere, auch Bergwacht, alle Hilfsorganisationen, das war einfach irre, wie schnell das dann letztendlich schon gelaufen ist. Und was für mich beeindruckend war, da merkt man dann halt doch so, die Blaulichtfamilie spricht im Endeffekt eine Sprache und man hat sich relativ schnell verstanden. Klar gab es da immer mal Schwierigkeiten, wenn dann auf einmal die Einsatzleitung, weil ja dann auch in der Einsatzleitung immer Kräfte aus anderen Bundesländern zur Unterstützung kamen, weil es ja gar nicht mehr abzudecken war mit eigenen Kräften. Also es war ja alles da. Ja, da hat man dann schon mal gemerkt, wenn da mal so ein Wechsel war und da auf einmal eine ganz andere Struktur herrschte, dass das dann immer wieder mal zu Reibungsverlusten geführt hat. Das hat man dann aber auch relativ schnell nachgesteuert, indem man nicht mehr immer die komplette Führung gewechselt hat, sondern so rollierendes System. Also die Kräfte waren in der Regel eine Woche im Einsatz. Und man hat dann nicht gesagt, Montags war jetzt Wechseltag, sondern man hat immer verschiedene Funktionen über die Wochentage verteilt, ausgetauscht. Dass nicht immer das ganze Know-how, was da ist, verloren ging. Das war wirklich so eine Erfahrung, die man ja in den ersten 10 Tagen dann gemacht hat, wo man gemerkt hat, nee, da muss man nachsteuern. Aber grundsätzlich einfach dieser Zusammenhalt und dieses Jahr, also man kannte sich nicht und man hat einfach draußen gestanden und hat auf einmal zusammengearbeitet. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ganz klar ist natürlich dieses Thema, dass Katastrophenschutz halt Ländersache ist. Das ist dann halt so. Der Bund unterstützt dann, wie ja auch mit dem THW. Wir sind ja auch eine Bundeseinheit. Das hat natürlich dann auch teilweise wirklich zu Spannungen oder Problemen geführt mit Nachführung von Kräften und wie die einzelnen Bundesländer dann reagiert haben und so. Aber das sind halt alles Sachen, wo man meiner Meinung nach auch dran arbeiten kann und auch mit Sicherheit auch schon vieles wieder verbessert hat, dass man dann das Ganze noch mehr über das BBK koordiniert, wie halt die Kräfte nachgeführt werden und so. Und nicht, dass da jeder sein eigenes Süppchen macht. Das sind so die großen Themen. Wir haben halt auch ganz viele so Kleinigkeiten, die dann wirklich vor Ort entstanden sind. Also wir haben zum Beispiel entschieden, ab circa freitags waren so viele externe THW-Kräfte dann im Tal schon, dass wir gesagt haben, wir ziehen unseren Ortsverband jetzt so ein bisschen aus dem aktiven Einsatzgeschehen raus. Also gerade weil da dann natürlich auch die Phase kam, wo immer noch Leute vermisst waren, wo man dann wirklich in ja zerstörte Häuser rein musste und so. Und da haben wir dann für uns mit den Kräften, die dann auch bei uns im Bereich vor Ort waren, entschieden, wir würden gerne unsere Leute jetzt nicht unbedingt in dieses Thema Menschensuche in den Häusern oder in verschlammten Kellern oder so schicken, weil ich sag mal, dass von uns jemand da auch auf jemanden trifft, der da vielleicht verschüttet ist und tot ist, den man kennt, ist natürlich ein ganz anderes, als wie wenn da jetzt Kräfte aus Norddeutschland auf einmal sind, aus Bremen oder so, die da zu der Zeit waren. Dann haben wir uns halt wirklich abgestimmt und haben gesagt, wir kümmern uns so ein bisschen um das Backup und haben unsere Kräfte aus dem aktiven Einsatzgeschehen so weit rausgelöst, dass wir schon gesagt haben, wir sind da. Und wir waren vor allen Dingen die Locals, weil, wie ich ja schon sagte, wenn keine Brücke mehr da ist, dann ist ein einfacher Weg, der normal 5 Minuten dauern würde, ein Ritt von 1,5 Stunden gewesen oder so. Und dann haben wir halt einfach nur Kräfte mitgeschickt, die ortskundig waren, die dann die ganzen Schleichwege Richtung Eifel, Richtung Autobahn und dann über die Autobahn Richtung Bonn und auf der anderen Seite wieder runter, um auf die andere A-Seite zu kommen, kennen. Und das, denke ich, war so genau die richtige Entscheidung. Die Kollegen aus Ahrweiler, die haben halt wirklich, ja, die hatten ja nichts mehr, die waren dann auch anfangs bei uns mit untergebracht zeitweise, also dass die dann einfach abends mal da waren, mal eine Pause gemacht haben, verpflegt worden sind und so. Und die hatten natürlich da noch ein ganz anderes Problem, weil wir hatten noch so einen Ankerpunkt und das gab es bei denen dann nicht mehr. Das war, glaube ich, für die nochmal so psychologisch auch ein ganz schweres Thema.
Und dass sie denen dann die Heimat geboten haben, die nicht mehr hatten.
Genau.
Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass Lehren aus dieser Katastrophe gezogen wurden?
Ja, also ich sag mal, man merkt es ja schon in vielen Bereichen, also natürlich auch THW-intern gab es viele Punkte, wo man gesagt hat, ja, da sollte man das nächste Mal anders dran gehen. Es gab umfangreiche Einsatznachbereitungen und auch für die verschiedenen Fachgruppen, die es im THW gibt, immer spezifisch, ausstattungsmäßig, führungsmäßig. Da ist halt vieles auch in der Umsetzung. Vieles muss man auch sagen, weil es gerade dann ja auch um diese ganzen Geschichten, Unterkunft, Bereitstellungsräume und so ging, sind jetzt halt auch Themen, die auch im Thema Zivilschutz natürlich wieder eine Rolle spielen. Ja, so, wenn dann so Fragen kommen, ja, ist euer Ort zur Wand notstromtauglich und habt ihr da schon mal einen Probelauf gemacht? Das waren dann so Antworten, wo ich sagen kann, ja, Probelauf haben wir gemacht vom 14. bis zum 15. Juli, weil wir 24 Stunden etwa auch keinen Strom in Sinzig hatten, aber der Ortsverband war der beleuchtete Anlaufpunkt für unsere Kräfte erstmal. Und auch in der Anfangsphase natürlich kamen dann auch Betroffene an und wollten noch irgendwie Hilfe haben oder was haben. Auch das haben wir versucht abzuwickeln, aber haben halt auch gemerkt, man muss da auch allerschlimmstenfalls wirklich mal das Tor zumachen, weil sonst funktioniert auch das ganze System THW nicht mehr oder so. Und da haben wir, glaube ich, auch wirklich vieles so für andere Einsätze mitgenommen. Im Land Rheinland-Pfalz gibt es jetzt als erstes Bundesland das Landesamt mit einem 24-Stunden-Lagezentrum, so in der Art und Weise. Vorher war es halt eine Besonderheit, weil in Rheinland-Pfalz gab es keine Bezirksregierung mehr wie in Nordrhein-Westfalen oder so, die ja so die Katastrophenschutzbehörde dann nochmal darstellen, nur so ein Zwischending zwischen Innenministerium. Und da hat man jetzt dieses Landesamt für geschaffen, was jetzt seit dem 1.1. in Betrieb ist, wo halt 24/7 Leute sitzen, die kleine Lagen einfach mal mit monitoren und dann natürlich auch frühzeitig schon ganz anders Kapazitäten oder Unterstützung organisieren können, als wie das im kleinen lokalen Rahmen war. Weil, wie gesagt, was drumherum passiert ist, das habe ich teilweise auch erst 2 oder 3 Tage später dann so mitbekommen. Ja, bis wohin, was für Kreise noch alles betroffen waren, Richtung Trier und so in der Eifel, war es ja auch nicht so ganz spurlos vorbeigegangen. Aber das haben wir gar nicht erst so in der Anfangsphase mitbekommen, weil wir so fokussiert waren und natürlich auch die Kommunikation ja doch stark eingeschränkt war. Wenn mal kein Strom mehr da ist und keine Handynetze funktionieren so richtig, dann klappt das alles nicht so, was man sonst an Quellen hat.
Und dieses Manko, das Sie beschreiben, was es gegeben hat, was jetzt behoben worden ist, war ja dann eins dieser Dinge, die extremst politisiert worden sind, wo man dem langjährigen und wirklich großartigen Innenminister mit einem großartigen Record, Roger Lewenz, das vorgehalten hat, der dann über diese Nichtbewältigung der Flutkatastrophe dann tatsächlich auch zurücktreten musste irgendwann mal und dann ein wirklich eindrucksvolles Lebenswerk damit quasi, ich will nicht sagen zerstört wurde, aber einen erheblichen Makel bekam. Das hatte natürlich dann auch sehr starke politische Auswirkungen. Insofern ist es schon gut zu hören, dass man jetzt da auch reagiert hat, dass man Strukturen eingeführt hat, die das zumindest eine schnellere Kette der Benachrichtigungen auch möglich machen durch das von Ihnen erwähnte Lagezentrum. Was war Ihr bewegendster Moment während dieser Fluttage?
Ja, also ich glaube, da gab es so einige. Also wenn ich dann und öfters so die Frage gestellt bekommen habe, sind mir auch teilweise unterschiedliche Sachen eingefallen, weil es gab einfach viele so kleine Momente, die halt extrem bewegend waren. Also ein ganz bewegender Moment, wo ich wirklich das erste Mal auch so richtig den Eindruck bekommen habe, war der Samstag, als wir eine Erkundung gemacht haben. Da war ein Kamerad der Feuerwehr dabei, auch aus dem Kreis, ein Notarzt, der war irgendwo aus dem Mainzer Bereich. Und wir sind mit der Bundeswehr dann, hatten den Auftrag eigentlich mal bis zur Landesgrenze, also bis kurz vor Blankenheim zu fahren. Das war ja gar nicht möglich, weil irgendwo war die Straße zu Ende. Und um dann weiterzukommen, hätten wir halt erst wieder auf die andere Seite gemusst, was dann knapp 100 Kilometer gewesen wären. Aber das war halt schon absolut beeindruckend, dieser Moment, als man dann so das erste Mal in verschiedenen Orten wirklich war und da stand. Und das war so einer. Und dann einen Moment, den werde ich auch nie vergessen. In Ahrweiler war der Friedhof ja auch komplett zerstört, der liegt direkt an der A, da war früher so eine ganz tolle Bruchsteinmauer und so drum. Die war weg einfach und dieser Friedhof war ein Schlammfeld. Und dort haben wir dann, das war so 3 bis 4 Wochen nach der Flut, haben wir an dieser Stelle, also in der Nähe von diesem Friedhof, eine Fähre mit dem THW aufgebaut, damit die Leute halt nicht 5, 6 Kilometer bis zur nächsten Brücke mussten, um auf die andere Seite zu kommen. Und haben dann so ein kleines Ruderboot mehr oder weniger immer von links nach rechts über die A treiben lassen mit einem Steuermann da drin, einem Stahlseil, also das konnte auch nicht wegschwimmen. Und die Fähre haben dann halt viele genutzt, aber es war natürlich Aufwand. Man musste warten, bis die kommt, also auch wenn die A nur 20 Meter breit ist, aber es war halt immer so mit Wartezeit verbunden. Und nach einer Woche hat uns die Stadt dann angesprochen, haben gesagt, das mit der Fähre klappt super. Aber wir haben ein Problem. Nächste Woche sind die Schulferien zu Ende. Es gab kaum eine Schule im Kreis oder im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler vor allen Dingen, die nicht von der Flut betroffen und beschädigt war. Und es gibt eine Klosterschule, den Kalvarienberg, der genau in diesem Bereich da auch auf der anderen A-Seite liegt, also auf der kleiner bewohnten. Dort sollte dann Notunterricht für verschiedene Schulen in der Anfangsphase stattfinden. Und damit hätten jeden Tag da so rund 1000 Kinder hin und her gebracht werden müssen mit der Fähre. Und das ging einfach nicht. Und dann haben wir die Fähre durch eine schwimmende Brücke, eine Behelfsbrücke ersetzt, die dann quasi 24 Stunden genutzt werden konnte. Und als wir diese Brücke fertig hatten, waren wir abends noch, da haben noch Geländer sicher dran gemacht, dass da dann auch keiner runterfallen konnte. Und da kamen wirklich viele ältere Leute, die dann kamen und uns wirklich teilweise um den Hals gefallen sind und sich bedankt haben, dass wir einfach mal wieder auf den Friedhof gehen konnten, auf der anderen Seite, wo dann der Partner begraben war oder so, weil einfach diese Möglichkeit 4 Wochen nicht bestanden hat. Das war für mich absolut so einer der ergreifendsten Momente, muss ich ehrlich sagen.
Großartig. Also da kann man wirklich nur sagen, großartig, was Sie, was das THW, was auch die anderen Blaulichtorganisationen da in dieser wirklich schweren und sehr, sehr schwierigen Situationen geleistet haben für die Menschen. Ich denke, vielen ist gar nicht bewusst, dass natürlich auch solche Dinge ebenfalls von solchen Katastrophen berührt sind und was das für die Angehörigen bedeutet, wie Sie es beschrieben haben, Friedhöfe, die überflutet sind. Was wünschen Sie vielleicht abschließend Sie sich für die Region und für das Ehrenamt im Katastrophenschutz?
Als allererstes für die Region, aber auch für alle anderen Regionen in Deutschland natürlich, dass sowas nirgendwo mehr in der Art und Weise und mit den Ausmaßen passiert. Das ist natürlich der größte Wunsch, gerade für die Region. Aber wie gesagt, das Ahrtal gibt es ganz oft in Deutschland. Es kann auch ein kleineres und kürzeres Tal sein oder so, aber ich glaube, diese Verhältnisse gibt es ganz viel. Also ich finde schon, man merkt halt auch, klar, wenn man jetzt durchs Ahrtal fährt, vieles ist noch zerstört oder sieht noch schlimm aus, aber es gibt auch ganz viele tolle Beispiele, wo man sieht, man hat richtig schön wieder aufgebaut, modernisiert, es laufen Baustellen ohne Ende, also die Bahnstrecke ist halt gerade so das große Thema im Moment, wo man halt wirklich absolut beeindruckt ist, wenn man dann mal so nach 4 Wochen mal wieder irgendwo ein Stück die A hochfährt, was da gerade so passiert ist, da stehen auf einmal Brücken wieder, die weg waren. Ja, und dass das Tal vielleicht einfach auch so einen Neuanfang da draußen nochmal macht, das wäre natürlich schon schön, gerade mit dem Hintergrund Tourismus. Sie haben mir gesagt, das war schon immer ein Naherholungsgebiet, gerade für Köln-Bonner-Bereich oder so. Aber dass man über diesen Punkt halt auch vielleicht vieles so ein bisschen modernisiert, das ist halt schon so, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Wenn Sie sagen, dass es natürlich viele verschiedene Ahrtäler gibt in Deutschland, dann ist das ja so, Herr Grunwald, dass auch in vielen dieser Täler diese Gefahren lauern. Wie sollten sich den Menschen dort darauf vorbereiten?
Ja, also ich sag mal so richtig vorbereiten für das Wasser konnte man sicher nicht. Also ich sag mal, die Schäden, die an den Gebäuden entstanden sind, die kann man einfach nicht ändern. Man muss halt einfach überlegen, wo baue ich, wo werden vielleicht auch mal neue Baugebiete nicht mehr ausgewiesen oder Ortschaften vergrößert, wenn es dann Richtung Fluss geht. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wo man halt auch überall mal drüber nachdenken muss. Wo baue ich hier und wie weit ist die nächste Gefahr von mir weg? Aber wenn es das Wasser nicht ist, dann, wenn man jetzt im Osten der Republik sieht, die Waldbrände, die können dann wieder da auftreten, wo Leute sagen, ja, wir sind 5 Kilometer weg vom nächsten Bach hier oder so. Ne? Und Starkregen kann ja auch überall zur Gefahr werden. Ich meine, das haben ja auch so Ereignisse wie Münsterland 2014 oder so gezeigt, wo man jetzt keine engen Täler hat und keine steilen Hänge, dass es einfach so viel regnet, dass es auch im flachen Land 1 Meter Wasser auf der Straße steht und Menschen im Keller ertrunken sind. Ist halt schwierig.
Letzte Frage. Wenn jemand jetzt zugehört hat und sagt, Mensch, die machen so tolle Arbeit beim THW, natürlich auch bei der Björn-Steiger-Stiftung, aber ich möchte jetzt persönlich unterstützen, ich möchte da tätig werden, habe Zeit, will Teil meiner Freizeit dafür aufwenden, finde das toll. Was sollen diese Menschen machen?
Ja, entweder man hat vielleicht schon im Hinterkopf, wo der nächste THW-Ortsverband ist. Ansonsten auf der Seite www.thw.de mal gucken. Da kann man dann auch sagen, wo befinde ich mich und wo sind Ortsverbände um mich rum. Und dort einfach mal vorstellig werden. Also wir haben das extrem gemerkt. Wir haben seit der Flut wesentlich mehr Zulauf. Also für einen kleinen auch zur Bank, was wir sind, hat sich die Quote so, die jährlich kommen und anfangen und eine Grundausbildung starten, eigentlich verdoppelt. In den ersten Wochen nach der Flut war das ganz extrem. Aber da kamen dann auch Leute, die gedacht haben, ja, ich komme jetzt und kann morgen mit im Einsatz gehen. Den Zahn mussten wir ihnen dann ziehen. Aber wirklich einfach mal gucken, wo ist der nächste Ortsverband? Und dort einfach mal anrufen, Termin vereinbaren. Also wir sagen immer, wenn sich einer meldet, komm einfach dann und dann mal vorbei. Wir haben mittwochs abends immer so einen Termin, wo Leute da sind. Und ich finde einfach, dann kann man am besten mal abchecken, ja, ist das was für mich? Guckt sich das mal an. Klar, die meisten kommen, weil sie sagen, ich bin halt technikaffin und möchte da auch was machen. Aber es kommen auch Leute, die sagen direkt, ich habe körperliches Gebrechen, ich kann nicht aktiv arbeiten, ich würde aber trotzdem gern was machen. Und auch für sowas gibt es Funktionen im THW, im Bereich der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit oder so. Also jeder hat die Möglichkeit, dort Teilnehmer zu sein und mitzumachen. Und ansonsten einfach mal ein Gespräch und gucken, passt das auch persönlich natürlich. Das ist dann so der zweite Punkt.
Daniel Grunewald, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Was Daniel Grunewald uns berichtet hat, das lässt nur erahnen, wie dramatisch die Lage im Ahrtal war, vor allem in den ersten Stunden. Und während die Helferinnen und Helfer draußen im Einsatz alles gaben, lief im Hintergrund die Koordination auf Hochtouren. Wer kommt wann wohin und wer braucht was am dringendsten? Und eine, die genau in dieser Phase den Überblick behalten musste, ist Ronja Kräft. Sie war damals in der Einsatzleitung des THW in Nordrhein-Westfalen und auch sie erinnert sich gut an die Nacht, in der plötzlich alles anders war.
Ich freue mich, hier zu sein.
Nehmen Sie uns einmal mit in diesen Juli 2021. Was passierte bei Ihnen in dieser, ja, es war ja Abend, glaube ich, Nacht, als die Katastrophe begann?
Ja, ich habe tatsächlich Einsatzrufbereitschaft gehabt für die Landesverbandsdienststelle des THW in Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen war es auch so, dass schon in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli so erste wetterbedingte Einsätze gemeldet worden sind. Das war im Bereich Hagen, im Bereich Städteregion Aachen, Stolberg, Röttgen, Kreis Euskirchen und auch im Hochsauerlandkreis, ja, haben sich da die Meldungen überschlagen zu Überflutungen, Pumparbeiten und so weiter, angeschlagene Gebäude, Anfragen zu Sandsacklogistik. Und da war erstmal noch gar nicht so klar, was ist da jetzt eigentlich passiert. Wir wussten natürlich, es gibt irgendwie ein Unwetter und sind vielleicht auch ein bisschen davon ausgegangen, dass es einfach steigende Pegel gibt und dass da direkt so ein Ausmaß der Katastrophe sichtbar war. Das war uns im ersten Moment gar nicht klar. Das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, das wirklich zu begreifen in dem Moment.
Wann haben Sie gemerkt, also Sie persönlich, aber auch Sie allgemein als Rettungskoordinierungsstelle, oh, das sind jetzt nicht nur verschiedene Anfragen, die kommen, sondern hier passiert gerade etwas ganz außergewöhnlich Schlimmes?
Bei uns in der Landesverbandsdienststelle haben wir normalerweise einen Lagedienst, der so erste Anforderungen annimmt oder auch die Lage einfach aufnimmt. Da haben wir schon gemerkt, so, das wird jetzt richtig viel. Wir haben einige Regionalbereiche bei uns im Einsatz schon komplett, vor allen Dingen im Bereich Aachen, Arnsberg, Bochum, Dortmund, Köln, Olpe, die Bereiche. Und da haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir wirklich die Struktur wechseln und gehen in einen Leitungs- und Koordinierungsstab. Und um da einfach mehr Personal zusammenzuziehen und da die Lage wirklich auch, ja, beobachten zu können. Und haben da einfach gemerkt, das wird gerade so viel. Wir werden überflutet von Informationen. Und das war natürlich eine Herausforderung, die erstmal zu sortieren und ja, zu priorisieren und zu schauen, wie wir uns da aufstellen.
Nehmen Sie uns doch nochmal mit in diese Nacht, als das dann passierte. Sie waren im Einsatz, Sie haben gemerkt, das haben Sie jetzt gut beschrieben, aber auch sehr technisch. Aber dann passiert ja etwas. Und dann werden Rettungsmaßnahmen in Gang gesetzt. Da kommen dann wahrscheinlich im Minutentakt, Sie haben es eingangs beschrieben, Meldungen, Anforderungen. Wie war die Situation?
Sehr emotional war eine Situation, an die ich mich erinnere, dass mich ein Helfer, der vor Ort wirklich war, in Euskirchen war, in einer kleineren Ortschaft, das war, glaube ich, schon am dritten oder vierten Tag dann, der rief mich an und sagte, pass auf, wir sind jetzt hier gerade, wir wissen gar nicht, wo man hier anfangen kann und wo man, ne, hier die Leute sind hier nicht versorgt, die sind seit 3-4 Tagen von allem abgeschnitten, die sind auf sich alleine gestellt, hier liegen Tierkadaver auf der Straße. Oh. Das sind wirklich Dinge gewesen und man sitzt dann tatsächlich in so einem Leitungs- und Koordinierungsstab, wo man denkt, naja, wir sind ja eigentlich weit weg. Gleichzeitig ist man, habe ich mich ein Stück hilflos gefühlt, einfach nicht vor Ort zu sein oder nicht direkt mit anfassen zu können. Wohl wissend aber, dass ich meine Arbeit und meinen Job an der Stelle mache, an der ich gerade sitze. Aber das sind auch Dinge, die so psychisch so ein bisschen mitspielen.
Ich kann mich da gut reinversetzen. Dann will man einfach hin, will mitmachen, will vor Ort sein und helfen. Aber Ihre Aufgabe ist ja eine super wichtige dann in der Koordinierung der Maßnahmen. Warum machen Menschen beim THW mit? Ist das eine familiäre Bindung? War der Opa schon beim THW? Früher war eine Möglichkeit, nicht zur Bundeswehr zu gehen, indem man einen sehr, sehr langen Dienst beim THW die Verpflichtung dazu eingegangen ist. Ich glaube, das ging über 10 Jahre, wo man sich verpflichten musste, an verschiedenen Wochenenden dann bereit zu sein, bereit zu stehen. Das ist ja weggefallen. Warum opfern Menschen einer sehr guten Sache, ihrer Freizeit und verdingen sich beim THW?
Also in vielen Fällen ist es so, dass er schon eine familiäre Bindung besteht, dass tatsächlich traditionsgemäß Leute sich engagieren. Viele kommen auch immer über Freunde oder über den Freundeskreis dazu. Und natürlich ehemals Wehrersatzdienst war damals auch immer ein Thema. Darüber sind auch sehr, sehr viele, ich sag mal, hängen geblieben. Mhm. Das ist das eine, wie man dazu kommt. Wichtiger ist, warum man dabei bleibt. Nämlich aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass dieses Gefühl, jemandem geholfen zu haben und sinnvoll was für die Gesellschaft zu tun, das ist, kann man gar nicht beschreiben und kann man gar nicht erfassen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Das muss natürlich irgendwie transportiert werden. Also im Sinne Gutes tun und darüber reden. Und das machen natürlich viele, viele Menschen, denen die Arbeit beim THW Spaß macht. Und dadurch kommen eben auch Freunde dazu. Und natürlich haben wir auch viel Technik. Fahrzeuge sind beeindruckend oder große Baumaschinen oder ähnliche Ausstattungen. Das macht natürlich auch total Spaß, sich damit zu beschäftigen und damit zu arbeiten.
Beeindruckend ist auch, wo Sie überall tätig sind. Jetzt haben wir über das Ahrtal oder reden wir vor allem über das Ahrtal und Ihren koordinierenden Einsatz dort. Aber Sie sind ja auch bei anderen Unglücken, auch im Ausland sieht man das THW beispielsweise als Hilfsleistung, das gerade auch in, ja, oftmals in Erdbebengebieten seinen Dienst tut und da vor Ort hilft. Das sind ja schwierige Einsätze einmal vor Ort und auch, kann ich mir vorstellen, für die Beteiligten psychisch nicht einfach. Klar, Retter sind Härten gewohnt und sind auch gewohnt, damit umzugehen und das Gefühl, Sie haben es beschrieben, jemandem zu helfen, ist ein großartiges. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, hat sowas ja auch Härten. Gibt es bei Ihnen auch Angebote, damit umzugehen, also eine Art Nachsorge für Einsatzkräfte?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben in jedem unserer Landesverbände gibt es ein sogenanntes Einsatznachsorgeteam. Das heißt, die Kameradinnen und Kameraden sind speziell ausgebildet, da wirklich, ich sag mal, psychische erste Hilfe zu leisten und da zu sein. Das sind selber Einsatzkräfte, die die Erfahrung auch nachvollziehen können. Und insofern können die da sehr gute Unterstützung leisten und sehr gut helfen für unsere Einsatzkräfte.
Hat Sie etwas besonders geschockt, beeindruckt, menschlich berührt in Ihrer Arbeit? Und wenn ja, was war das?
Ja, geschockt würde ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, ich bin schon relativ erfahren gerade in dem Bereich. Aber es gibt halt immer wieder Situationen, wo man schon mal irgendwann schlucken muss. Und das meiste kommt dann eher nach dem Einsatz. Also in der Situation selber geht es mir persönlich immer so, dass ich erstmal relativ gut funktioniere und alles gut abarbeite. Und wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, was das für Situationen sind, dann wird's manchmal haarig. Da muss man gucken, dass man selber ein bisschen Distanz dazu auch noch aufrecht erhält, damit einen das wirklich nicht auffrisst. Und wichtig ist sonst, wenn man merkt, dass es einem nicht gut geht, dann wirklich die Hilfe auch suchen bzw. annehmen. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch insgesamt ein Thema gewesen, wo gerade Einsatzkräfte vielleicht Schwierigkeiten hatten, wirklich einzugestehen, ich brauche hier gerade Hilfe, weil es mir psychisch nicht gut geht.
Früher war auch der harte Hund, ob männlich oder weiblich, glaube ich, eher noch gewöhnlich, ja, es wurde wahrscheinlich auch eingefordert eher, dass man diese Rolle auch so wahrnimmt. Und heute gibt es ja doch eine größere Bereitschaft, auch darüber zu reden und die Hilfe, die es vorher vielleicht auch nicht so gab, anzunehmen, ohne dass man irgendwie stigmatisiert wird oder in irgendeiner Weise kritisch beurteilt wird in diesem Zusammenhang, oder?
Genau. Ansonsten hilft aber immer drüber reden. Das ist auch was mir persönlich dann weiterhilft, sich einfach auszutauschen und die Erfahrung auch anderer nochmal abzugleichen, weil dann weiß man auch immer, man ist nicht alleine mit dem Eindruck, den man gerade hat.
Wie schaffen Sie es immer noch, Menschen zu begeistern, vielleicht auch in Konkurrenz zu anderen Freizeitaktivitäten, auf Instagram zu scrollen oder Netflix zu gucken, dass ich beim Ehrenamt THW mitzumachen und einen wesentlichen Teil seiner Freizeit eben für dieses wichtige Amt aufzuwenden?
Das THW hat natürlich in der Vergangenheit auch immer mal Werbekampagnen gestartet und durchlaufen. Da setzen wir uns natürlich auch dafür ein, dass das oder dass wir da die Zielgruppen auch zielgruppengerecht ansprechen. Also dass wir zum Beispiel auch soziale Medien nutzen oder wirklich auch aktiv in Schulen gehen oder wirklich in der Öffentlichkeit präsent sind, um da neue Einsatzkräfte zu gewinnen. Und oft ist es tatsächlich so, wenn eine Kameradschaft vor Ort dann erlebt wird, dann hält das die Leute auch gerne da. Weil man findet Freunde, man lernt neue Leute kennen. Man lernt vor allen Dingen ganz, ganz verschiedene Charaktere kennen vor Ort. Und insofern ist das tatsächlich eine der Herausforderungen, neue Einsatzkräfte zu gewinnen. In den letzten Jahren hat ja auch nach Aussetzung der Wehrpflicht es immer noch geklappt, dass wir wirklich einen deutlichen Zulauf haben. Und wir haben gerade so viele Mitglieder wie noch nie im Ehrenamt.
Worauf führen Sie das zurück?
Tatsächlich gab es 2021 auch eine sehr große Werbekampagne, die optisch auch sehr ansprechend war und auch auf sehr vielen Kanälen lief. Und tatsächlich ist es auch immer so, dass große Schadensereignisse die Leute auch motivieren, bei uns mitzumachen, weil sie eben auch helfen möchten.
Wiesartal
zum Beispiel, genau, das lief jetzt damals parallel auch wirklich zu dieser Werbekampagne, sodass wir wirklich einen sehr, sehr hohen Zulauf an neuen Einsatzkräften bekommen haben. Und das hat sich auch weiterhin fortgesetzt. Also das THW ist jetzt auch seit 2020 auf jeden Fall, glaube ich, im Dauereinsatz. Wir waren in der Corona-Pandemie, dann das Ahrtal, diverse andere kleinere Unwettereinsätze jetzt in den letzten Jahren. Dann waren wir auch dabei, Ukraine-Einsatz beziehungsweise da Transporttätigkeiten. Die ein oder anderen Ereignisse im Ausland haben alle dazu beigetragen, dass wir, glaube ich, in den Medien deutlich präsenter waren und dass der Gesellschaft auch deutlich präsenter ist, dass es eine ehrenamtliche Tätigkeit ist und eigentlich auch jeder mitmachen kann.
Was gibt Ihnen persönlich die Kraft, sich weiter in dieser Aufgabe so mit so viel Energie einzubringen?
Tatsächlich das Gefühl, was ich daraus wieder ziehe, wenn ich weiß, ich habe einen positiven Beitrag geleistet, ich habe was Sinnvolles getan. Und ich habe gerade jemandem geholfen. Das gibt mir unheimlich viel Kraft und motiviert mich auch dazu, weiterzumachen.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, sich für den Bevölkerungsschutz in Deutschland eine große Sache zu wünschen, was wäre das?
Respekt und Anerkennung von der Gesellschaft für alle durchgängig. Ich weiß, es sind schon viele, die sagen, das ist sehr respektvoll, was man hier macht oder das sollte gewürdigt werden. Aus meiner Sicht wird die Arbeit der Rettungskräfte zu wenig wertgeschätzt.
Wir danken Ihnen auf jeden Fall dafür, Ihnen und den anderen Rettungskräften. Frau Kräft, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Einsatz, damals wie heute, und vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.